Herzlich willkommen zu Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. In dieser Woche mit einem Interview mit der Gruppe Deutschland demobilisieren. Die haben am Donnerstag vorm Bundeskanzlerinnenamt so protestiert gegen die Asylrechtsverschärfung. Und wir sprechen über die Demo, wir sprechen aber auch über die Umstände in Deutschland, die sich insgesamt um das Thema rassistische Mobilisierung drehen. Ja, also ein umfassendes Interview heute in dieser Sendung. Viel Spaß dabei. Am Telefon begrüße ich Jeremia von der Gruppe Deutschland demobilisieren aus Berlin. Ihr habt in der letzten Woche eine Kundgebung gemacht und auch eine Demonstration im Anschluss, nämlich zur Asylgesetzverschärfung. Wie war das denn?
Hallo, genau. Wir haben eine Kundgebung vor dem Bundeskanzlerinnenamt gemacht. Eine, wie man sich denken kann, recht hilflose Reaktion darauf, dass im Hauruck-Verfahren beim sogenannten Flüchtlingsgipfel zahlreiche Verschärfungen am Asylrecht durchgeführt wurden oder durchgeführt werden sollen. Wir erinnern uns zurück in den 90ern. Mussten die damals zusammengerufenen MinisterpräsidentInnen noch mit einem Schiff über den Rhein gefahren werden, um beschlussfähig zu sein, weil 100.000 DemonstrantInnen blockierend um die Gebäude verteilt waren. Das war dieses Mal nicht ganz so. Insgesamt würden wir sagen, etwa 400 bis 500 Menschen haben sich den Tag über vor dem Bundeskanzlerinnenamt versammelt. Da gab es verschiedene Kundgebungen. Erst war da sowas wie, man höre und staune, die Jusos zusammen mit der Naturfreunde-Jugend. Dann später gab es ab 14 Uhr so eine, ich weiß gar nicht, wer die gemacht hat, so eine Kundgebung. Und ab 17 Uhr haben wir dort eine Kundgebung übernommen und im Anschluss eine Demonstration noch durch Mitte gemacht, und zwar zur SPD-Zentrale. Das ist deswegen, weil eben unter Arbeitstiteln wie Fehlanreize beseitigen oder Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz unter diesen Monstern verbergen sich zahlreiche Änderungen an der Asylgesetzen, unter anderem die Wiedereinführung der Residenzpflicht, die Wiedereinführung von Sachleistungen statt eben Geldzahlungen und insbesondere eine sechsmonatige Zeit in den Erstannahmeeinrichtungen, also noch mehr Lagerzeit für alle Geflüchteten. Das sind alles Sachen, die haben sich eigentlich Geflüchtete und ihre Unterstützerinnen erkämpft in den letzten Jahren, dass die nicht mehr so sind, und die werden jetzt alle wieder eingeführt. Dazu sollen drei weitere neue sichere Drittstaaten performativ hergestellt werden, nämlich indem man behauptet, sie seien alle sicher für Menschen und deswegen müssten die von dort nicht fliehen. Das sind der Kosovo, Albanien und Montenegro. Und dadurch, ich meine, die Argumentation kennen die HörerInnen hier bestimmt ja auch, kommt nochmal diese Trennung in gute Kriegsflüchtlinge und die schlechten Armutsflüchtlinge, also die Leute, die aus Syrien kommen, die finden wir gut. Die Leute, die aus dem Kosovo hergeflohen kommen, die finden wir schlecht. Das hat ja auch alles noch was mit der ökonomischen Verwertbarkeit dann zu tun, also eben die Kriegsflüchtlinge, insbesondere die aus Syrien, da gab es in der aktuellen Titanic gibt es einen hervorragenden Diss, empfehle ich sehr, sich das mal durchzulesen. Da werden die Flüchtlinge als Arten gegeneinander gestellt und die Syrer werden bezeichnet als Doktorus, Doktorus Honoris irgendwas. Also es geht eben um Fachkräfte, da lohnt sich das Willkommensgewedel auch ein bisschen. Da hat man nämlich plötzlich genau die Leute, die man will, nämlich keinen Cent in die Ausbildung von Menschen stecken zu müssen und die trotzdem sofort in die Wirtschaft stecken zu können. Das zeigt sich unter anderem daran, dass die Firma Daimler auch schon großes Interesse an direkterem Zugriff auf die Lebensläufe von Geflüchteten äußert. Da wird auf jeden Fall noch mehr auf uns zukommen. Genau. Dagegen haben wir uns zumindest mal vor dieses Bundeskanzlerinnenamt gestellt. Das sind alles unerträgliche Zustände. Wir fordern natürlich Bleiberecht für alle. Für uns relevant ist die Erfahrung des Leides und die Flucht und nicht, was man mit den Menschen so anstellen kann. Und wir sind es leid, vor allem diese furchtbare Willkommensinszenierung Deutschlands ertragen zu müssen. Also diese zwei Wochen, in denen unter großem Gewinke von der Bundesregierung das Willkommensdeutschland ausgerufen wurde, weil man halt einmal zwei Züge oder ein paar Züge Menschen ins Land lässt, die vorher nicht reinkommen aufgrund der von Deutschland durchgeboxten Abkommen, aufgrund der von Deutschland durchgeboxten Militarisierung der Außengrenzen, aufgrund der von Deutschland durchgeboxten Installation von Frontex, also alles, was zu diesen aktuellen mörderischen Zuständen an den europäischen Außengrenzen führt, ist ja alles insbesondere deutscher Machart gewesen. Und jetzt mit so ein bisschen PR und so werden so ein paar Menschen, und zwar insbesondere Menschen, bei denen man die Hoffnung haben kann, sie verwerten zu können, die wurden ins Land gelassen, um sie jetzt kurz da drauf umso furchtbarer und umso baldiger wieder loszuwerden. Denn das sind diese Gesetze, das sind diese Verschärfungen, die geplant sind, die sollen abschrecken und die sollen dafür sorgen, dass man Menschen ganz, ganz schnell aus dem Land auch wieder rauskatapultiert. Genau, das Ganze ist ja auch nicht im luftleeren Raum, sondern das passiert, auch das ist ja gerade in eurer Sendung immer wieder Thema, die rassistischen Verhältnisse im Land. Wir haben in unserem Redebeitrag so eine Drehung, die bei allem, was man an Kritik an einzelnen PolitikerInnen haben kann, die haben natürlich einen sehr genauen Blick darauf, was die Stimmlage im Lande ist. Und da passiert sowas auf keinen Fall im luftleeren Raum, sondern die wissen halt eben, dass neben den großen Willkommensinis, die es auf der einen Seite gibt, es auf der anderen Seite aber ganz große rassistische mobilisierte Bevölkerungsteile gibt. Allein dieser Woche sind es, ich glaube, 17 oder 18 Demos von Rassistinnen allein in Sachsen. Bundesweit traut sich das ja kaum mehr jemand zu zählen. Also ich kenne da keine Zahlen. Es ist einfach unfassbar viel. Da würden dann ja auch noch zum Beispiel jetzt Beutzenburg in der Nähe von Hamburg und solche Sachen dazukommen. Das alles, jetzt gerade über Niederau sprechen wir ja vielleicht gleich sogar auch noch. Also heute fahren schon wieder zahlreiche Antifaschistinnen in der ganzen Bundesrepublik in Autos in ein Kaff in der Nähe von Meißen, weil da gestern 150 Rassistinnen vor 5 Polizisten standen, die die Unterkunft dort schützen sollen. Genau, das ist so gerade das Szenario, in dem sich das alles abspielt. Wir haben da also diese Kundgebung gemacht. Es sind insgesamt, würden wir schätzen, als wir da waren, rund 400 Menschen dort gewesen. Aufgrund der zahlreichen Gängelungen, die so eine Hauptstadt mit sich bringt, nämlich unter anderem mit so Schutzzonen, in denen man nicht demonstrieren darf. Das war ja auch schwierig genug, überhaupt eine Kundgebung vom Bundeskanzlerinnenamt selbst anzumelden. Gab es dann eine Route, die entgegen unserer Planung nicht zum Abgeordnetenhaus führen durfte, sondern dann sind wir halt zur SPD gegangen. Was da für euch als HörerInnen vielleicht interessant ist, vor deren Haus, also vor dem Parteibüro in Deutschland, dem Bundesparteibüro der SPD, hängt eine riesige Refugees Welcome Banner. Also man, ja, mit diesen, das ist ja alles, man möchte auf der einen Seite, möchte ich fast sagen, sowas, man muss ja nur Kopf schütteln, aber das stimmt ja nicht, man schüttelt ja nicht mit dem Kopf, weil man weiß ja, dass das so ist, es ist nur trotzdem so unerträglich. Vielleicht soweit erstmal bis zu Fragen. Mhm.
Genau, das ist ja so ein bisschen, hast du das ja auch schon nachvollzogen, die drei Sachen, die ja jetzt im Grunde zusammenkommen und die ja zeitlich eigentlich so eine Art Dreischritt darstellen, nämlich erst sozusagen das Erschrecken über die rassistische Mobilisierung, die jetzt auch mal bemerkt wird. Wir beide reden ja auch nicht zum allerersten Mal in dieser Sendung heute darüber, sondern schon seit Monaten mit Heidenau ist das dann aber auch ganz deutlich geworden, vorher mit Freital, dann diese dieses Willkommens-Sommermärchen, was meines Erachtens auch einfach eine Reaktion auf Heidenau ist, aber nicht aber auch in dem Sinne, das eigene Land retten zu wollen, weil plötzlich fiel den Leuten dann doch auch auf, was an Deutschland dran ist und das mochte man offensichtlich nicht so hinnehmen und stattdessen wollte man eben für den deutschen Ruf auch etwas Gutes tun und hat deswegen viele Geflüchtete an den Bahnhöfen erstmal willkommen geheißen. Das ist so meine These, das Ganze natürlich auch nicht nur bewusst und dann hinter diesem Sommermärchen fast unbemerkt die Verschärfung der Asylgesetzgebung, die ja öffentlich eher so kommuniziert wird, dass das jetzt halt sein muss, um irgendwie mit der Situation klarzukommen und nur wenige Initiativen ja thematisieren das ja überhaupt, dass das so eine Verschärfung ist und was da so dahinter steht. Genau, und das habt ihr ja auch in eurem, beziehungsweise die Reaktion oder Nichtreaktion der Linken, darauf habt ihr ja auch in einem aktuellen Jungle World-Artikel umrissen. Vielleicht magst du da nochmal auf die wichtigsten Punkte eingehen.
Ja, erstmal, ich würde gern tatsächlich noch tiefer, als wir es sogar in dem Jungle-Artikel machen, den gibt es mittlerweile online, also alle, die die Zeitung nicht kaufen möchten oder wollen oder können, finden den auf dem Blog der Jungle World. Ich glaube, was total spannend ist, was man sich eigentlich mal anschauen müsste, wenn man nicht so viel mit anderen Sachen zu tun hätte, wäre bei diesem Sommermärchen. Also auf der einen Seite ist das doch eine super gute Sache. Zahllose Leute organisieren sich unabhängig vom Staat, weil der das auch nicht hinkriegt, und leisten unbedingt notwendige Hilfe für Menschen, die hier ankommen. Das ist ja in Zeiten, wo man vorher nur über Orte wie Heidenau, Freital, Schneeberg und ähnliche geredet hat, sowohl überraschend als auch eine schöne Erfahrung, dass das passiert, dass da plötzlich neben alteingesessenen Antira, Autonomen und wen man so als in den Bahnhöfen getroffen hat, dann eben auch noch Leute auftauchen, die man noch nie gesehen hat und die vollkommen selbstverständlich Kohle auspacken. Dann muss man sich aber natürlich A, die individualpsychologische Ebene angucken. Es gibt ja mittlerweile zahllose Texte, die das kritisieren, dass es wahrscheinlich mehr Selfies von Leuten an den Bahnhöfen gibt, die sie gerade Spenden verteilen, als tatsächlich Sachen verteilt wurden. Und man muss sich angucken, was tut man da mit dem Staat? Das machen wir in unserem Jungle World Artikel. Also inwiefern man nicht eine Neoliberalisierung der Flüchtlingspolitik, obwohl man dazu gezwungen ist, halt eben voranbringt, nämlich dass man Arbeiten übernimmt, die eigentlich der Staat machen müsste. Und dadurch, dass man es macht, gibt es weiterhin nicht die Notwendigkeit. Das stellte sich auch hier in Berlin explizit vor dem Lageso, wo die Initiative Moabit Hilft über eine sehr, sehr lange Zeit versucht hat, nicht mehr die Spendenausgabe, nicht mehr die Klamottenausgabe, nicht mehr all diese Jobs, die da zusammenhängen, machen zu müssen und sich aber da immer wieder zu gedrängt wurden, weil die Akteure wie das Deutsche Rote Kreuz, die einfach nicht in demselben Maße hingekriegt haben. Auf der anderen Seite, und man wird halt zum Kalkül des Staates. Andererseits hindert einem das auch an einen anderen politischen Ausdruck dazu zu finden, denn so notwendig das ist, diesen Menschen irgendwie erstmal zu helfen, das kann ja nicht alleine die Antwort sein, sondern die Antwort muss ja sein, alle bleiben, die Antwort muss ja sein, Grenzen weg. Und da braucht es eben ein kollektives politisches Handeln, was ganz, ganz notwendig ist und von dem man natürlich auch rein zeitlich schon gehindert wird, wenn man eben immer an der humanitären Hilfeleistung sich abarbeitet. Das Schlimme daran ist dann ja auch noch, dass man diesen Punkt hat, dadurch, dass das jetzt über so Hilfe und über Goodwill und Charity läuft, ist es halt nichts, was man einfordern kann. Das heißt, das macht was mit dem Recht auf Asyl. Das wird, wir sagen in unserem Text, es wird zu einer humanitären Geste. Und zwar nicht de facto, sondern eben durch die Art des Diskurses. Die Frage, ob ich medizinische Hilfe kriege, zum Beispiel in diesen zahllosen Ankunftsstellen, die hängt halt davon ab, ob irgendwelche ÄrztInnen freiwillig kommen können oder nicht, oder ob die Urlaub haben oder nicht, oder ob die wegfahren. Und dann gibt es halt eben im Zweifelsfall keine Ärztin, die da ist und helfen kann. Und dasselbe gilt mit eben den ÜbersetzerInnen und all den anderen Menschen, die da unfassbar wichtige Arbeit leisten. Aber das müsste eigentlich auf eine Art laufen, das ist halt verbindlich. Das Recht auf Menschenrecht, auf Asyl ist halt ein Recht, das ist einforderbar. Und da müsste der Staat auch viel mehr zu gezwungen werden. Auf der anderen Seite gibt es dann diesen Paternalismus in der Flüchtlingsszene. Das heißt, da werden die Geflüchteten, die ja selbst nun, also man muss sich ja einfach mal vor Augen führen, wer überhaupt hier ankommt, was die Leute schon erlebt haben, was die überhaupt durchgemacht haben. Und dann diese komische Vorstellung, dass diese Leute jetzt notwendig haben, dass man denen eine Flasche Wasser besorgt. Die haben schon ganz andere Sachen gemacht. Die haben auch schon ganz andere Sachen überstanden. Das zeigt sich ja auch, wenn zum Beispiel in Leipzig gibt es auch so eine Messehalle, die vollgestopft ist mit Geflüchteten. Und da kamen irgendwann Linke an und wollten die warnen, dass da jetzt in der Nähe auch ganz viele Nazis sind. Und die waren so, ja, Nazis, so what? Wir kommen alle aus dem Bürgerkrieg. Wir wissen uns schon zu verteidigen. Das klappt schon. Was ich meine ist, es gibt eine falsche Vorstellung davon. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass da auch eine Reflexion stattfindet, eine Auseinandersetzung damit, dass man es da doch mit Individuen zu tun hat und dass man sich halt weder diesen Leuten Illusionen darüber macht, wo sie sich gerade befinden, ne? Also dass die halt, dass man denen nicht erzählt, hier, ihr seid jetzt im Land der Freunde, ab jetzt ist alles easy. Ganz im Gegenteil, was ich eben erzählt habe, lässt einen sehr befürchten, dass all die Menschen, die eben noch begeistert am Bahnhof empfangen wurden und ja teilweise beklatscht wurden, als sie aus den Zügen stiegen, dass die jetzt in kürzester Zeit in irgendwelchen Masseneinrichtungen landen, von da dann in die Pampa geschickt werden und von da im Zweifelsfall irgendwann wieder weggeschoben werden. Und darüber sollte man sich keine Illusion, sollte man den Leuten keine Illusion machen und man sollte sich selbst auch keine Illusionen über diese Leute machen. Also im Sinne von, das sind erstmal einfach Menschen, die geflohen sind. Das bedeutet überhaupt nicht, dass die dieselbe Kritik an der Gesellschaft wie ich haben. Das bedeutet überhaupt nicht, dass die in irgendeiner Form Leute sind, die mit mir überhaupt irgendwas politisch machen wollen. Und davon unabhängig muss natürlich auch die Auseinandersetzung und der Support und die Solidarität laufen. Zu dem Sommermärchen noch ein letzter Punkt. Was ich daran spannend finde, ist, dass man sich, wenn man sich die Orte anguckt, um die es so geht, dann sind das natürlich auch, weil diese Züge dann an der Zeit ja auch immer in den Großstädten anlaufen, sind das die Großstädte. Und da insbesondere nochmal bei euch in Hamburg zum Beispiel eben die Messehallen, also mitten an so einem linken Stadtteil dran, wo es dann eben tatsächlich auch eine große Bereitschaft gibt und eine große Begeisterung oder eine Supportstruktur. Und das heißt, man hat da nur einen sehr speziellen Ausschnitt an Gesellschaft vielleicht. Oder das wäre zum Beispiel eine These. Eine andere These wäre, dass, du sagtest es kurz zuvor, ist durch Heidenau nach, wie lange geht der Kram jetzt, 2 Jahren, immer weiter ansteigenden Angriffen auf Geflüchtetenunterkünfte, war das die erste Möglichkeit oder ist in Heidenau das erstmal so richtig die Realität dieser Angriffe in die Medien überhaupt geschwappt? Das halt mal jenseits von gerade zum Beispiel diesem Sender oder so kleineren Berichten in irgendwelchen Tageszeitungen mal bundesweit ein Blick darauf geworfen wurde, wie eigentlich die Verhältnisse teilweise in diesem Land sind. Und ich würde schon auch sagen, dass auch diese Art, die darüber berichtet wird, auch gezeigt wurde, das war auch eine Antwort von in irgendeiner Form mit den Zuständen sehr unzufriedenen JournalistInnen, also in irgendeiner Form linke oder einfach nur humanistische Journos, die gesagt haben, wir müssen da jetzt ein Gegenbild stellen und die dann vielleicht auch als Reaktion dazu diesen Willkommenskram so unfassbar krass gepusht haben, wahrscheinlich in so einer Hoffnung von, dass das dann irgendwas mit den Menschen anstellt, dass die dann glauben, in Deutschland wären alle nett zu Geflüchteten, jetzt müssten sie es ausleihen oder so. Aber dass es da auch eine Performativität gibt, die dem Ganzen so Druck verliehen hat. Und am Ende hatte man diese euphorische Dauerberieselung auf allen Kanälen und wusste schon, dass es doch, also wenn etwas so berichtet wird, dann ist da doch was ganz schräg dran. Und das führte dann dazu, dass die, ich glaube, 3 Brandanschläge, die direkt an dem ersten Wochenende, während die Züge ankamen, die wurde gar nicht berichtet de facto. Also noch weniger als vorher. Obwohl ja eigentlich seit Heidenau eine große Aufmerksamkeit dafür war. Das ist schon spannend.
Das ist in der Tat spannend. Es ist ja sozusagen nicht nur der Support, den es gibt und der dann auch an vielen Stellen durchaus nötig ist, weil staatliche Stellen das eben nicht machen, sondern es ist ja eben der Diskurs, der darum entsteht und dass die Leute dann nicht sagen, ey, ich finde das gut, dass die Leute das gemacht haben, sondern wir sind stolz auf Rostock, heute bin ich stolz, Hamburger, Hamburgerin zu sein, heute bin ich stolz auf Deutschland deswegen. Also dass das gleich darauf übertragen wird, so ganz automatisch, ist wirklich faszinierend und könnte vielleicht auch sogar eine Bedingung sein dafür, dass diese Asylrechtsverschärfung jetzt so reibungslos über die Bühne geht. Und dann hört man auch von Linksparteiseite, dass Gysi sowas sagt wie, ja, jetzt dürfen aber nicht die Steuern erhöht werden und Museen oder so schließen, weil das hilft dann wieder den Nazis und Rechtspopulisten. Also dieser Turn, der da auch noch gemacht wird, ist da ja momentan sehr interessant und schießt ja darauf zu, dass jetzt schärfere Gesetzgebung kommen müssen, weil sonst ja auch die Nazis wieder an Macht gewinnen würden und so weiter. Also das gehört gerade meines Erachtens alles sehr stark zusammen und da kann man natürlich schon auch etwas zynisch werden.
Total. Ich meine, um die Asylgesetzgebung durchzupuxen, ein anderes Szenario im Ganzen ist ja diese Notstandsgeschichte. Also auch wie über Asyl berichtet wird, das sind ja diese Klassiker von, da kommen die Ströme, die Flut und so weiter, diese ganzen Bilder gibt es ja schon wieder. Und das ist ja aber auch alles kein Zufall. Also es ist ja kein Zufall, dass es so wenig Einrichtungen gibt, dass es so wenig Organisationen gibt, so wenig Angestellte. Das ist ja alles über die letzten Jahre alles runtergefahren worden, alles immer mehr geschlossen worden. Deutschland hat sich immer mehr darauf eingerichtet, dass sowieso keine Geflüchteten es mehr nach Deutschland schaffen, weil keine Nicht-EU-Außengrenzen, weil Drittstaatenregelungen, Leute, die es nach Deutschland schaffen, wurden meistens einfach wieder rausgeschoben. Und dadurch hat man es immer besser geschafft, so zu tun, als wäre man wirklich, also in so Berichten der Zeitung steht immer, händeringend suchen die PolitikerInnen nach neuen Geländen, Container sind nicht mehr zu bekommen. Also es wird so getan, als wäre jetzt so ganz plötzlich und unerwartet, gibt es nicht, man muss ganz dringend und schwierig irgendwie dafür sorgen, dass man all diese Menschen unterbringt. Und das ist aber eine ganz bewusste Entscheidung gewesen. Und die wird jetzt genutzt, um dafür zu sagen, wir haben gar keine Wahl. Wir müssen ganz unbedingt dafür sorgen, zum Beispiel eben das Ausspielen von Geflüchteten vom Balkan. Ich meine, in Bayern gibt es mittlerweile Balkan-Sonderlager wieder. Wird gesagt, die müssen wir jetzt möglichst schnell alle wieder loswerden, damit wir dann Platz für die guten Flüchtlinge haben, für die, die nämlich alle die Herzen der Nation erweichen.
Aber auch da gibt es ja sozusagen neue Entwicklungen, weil ja die Geflüchteten selbst immer weiter, ja, oder es zeigt sich eine Selbstorganisierung. In Hamburg beispielsweise gab es letzte Nacht sowohl in Jenfeld als auch in Bergedorf Proteste von Geflüchteten, die lieber auf der Straße vor den geplanten Unterkünften gesessen haben, einmal in Bergedorf einen Baumarkt und dann eben in Jenfeld diese Zeltstadt, weil gestern nämlich die Messehallen geräumt wurden und die Menschen da eben innerhalb von Hamburg umverteilt wurden, wie es so schön heißt, und sich dann eben nicht haben umverteilen lassen und eben da protestieren. Und da auch nochmal vielleicht ein kleiner Unterschied zu Leipzig beispielsweise, als in Leipzig die HTWK-Turnhalle geräumt werden sollte. Da waren vorher eben Geflüchtete drinne, die dann nach Heidenau sollten. Da wurde diese Turnhalle blockiert, mehrere Tage lang, bis dann klar war, okay, die kommen nicht nach Heidenau. Und das Vergleichbares ist in Hamburg eben nicht geschehen. Klar, Bergedorf ist nicht Heidenau, aber die Unterbringung ist dort eben genauso in unerträglichen Räumlichkeiten, wie es in Heidenau eben in dem Baumarkt auch der Fall ist. Also das ist ja dann der nächste Schritt, dass sich langsam Protest gegen diese unerträgliche Unterbringung auch zeigt, in Leipzig genauso, diese Messehallen, da wurde ja auch in den letzten Tagen protestiert, was auch klar ist, mit mehreren tausend Menschen in der alten Messehalle und im alten Baumarkt untergebracht zu werden, ist einfach unerträglich. So.
Und mit auch so verschiedenen Leuten, die sich ja teilweise auch wirklich nicht die Bohne riechen können und auch nicht wollen, in einem Raum ohne Wände dann auch noch eingesperrt zu sein. Ich meine, das sind ja Horrorvorstellungen. Also die Forderung muss ja sein, die Menschen in Wohnungen unterzubringen und eben nicht mehr in Baumärkten und Messehallen. Aber trotzdem, und da hast du total recht, das ist total interessant, warum in Leipzig das mit einer guten Anbindung, und das hätte ich eigentlich gedacht, dass es wahrscheinlich in Hamburg ähnlich doch sein müsste, so von außen, dass man da schnell auch hinkriegt und das auch mitkriegt, dass diese Orte geräumt werden sollen, dann versucht dort was gegen zu machen. Denn Bergedorf, Jenfeld, das sind ja alles auch wieder Orte, wo man in, eben weggeschoben wird von den Leuten, oder wenn man nicht mehr da ist, wo eben potenzielle Supportstrukturen sind und wo eben dann auch die Möglichkeiten für Geflüchtete, sich politisch zu organisieren zum Beispiel, viel besser möglich sind. Dazu fällt mir auch noch passend ein, dass auf unserer Kundgebung, zumindest so vom, wenn ich da mal so drauf gucke, wer da so alles so rumlief, dass relativ wenig Beteiligung aus dem zivilgesellschaftlichen Milieu da war. Also es haben weder irgendwelche zivilgesellschaftlichen Gruppen groß aufgerufen, also zumindest während der Zeit des Gipfels, noch ist das aufgefallen, sondern die Leute, die man da gesehen hat, waren halt einfach Antira-AktivistInnen und Leute aus so Antifa-Gruppen und eben solche, eben die Leute, die dann noch auf die Straße gehen. Das ist natürlich auch interessant, ob das daran liegt, dass diese Leute einfach so unter Dauerfeuer sind in ihren jeweiligen Hilfsstrukturen oder ob die den ganzen Kram wirklich gefressen haben, dass man jetzt gar keine andere Wahl hat, als Verschärfung durchzuziehen, um halt den Leuten zu helfen, die überhaupt schon da sind. Ich meine, das ist ja auch so eine gern genutzte Formel. Und das, also warum, ist doch auch komisch, dass Leute, die länger in den Messehallen sich aktivieren, dass die sich nicht automatisch vor die Ausfahrt setzen, sobald versucht wird, die Leute da wegzubringen.
Ja, auch schon die Erfahrung der letzten Wochen war, dass dort immer wieder die Geflüchteten raus müssen und dann auch einfach weg sind, um die man vorher kennengelernt hat, mit denen man auch schon Pläne hatte und die dann nicht mehr dort anzutreffen waren, weil sie weggebracht wurden, häufig unter ja sehr fragwürdigen Umständen, wie zum Beispiel hier dein nächster Aufenthaltsort ist irgendwo Mecklenburg-Vorpommern, sieh zu, wie du da hinkommst. Das ja hätte sich eigentlich schon in den letzten Wochen zeigen sollen und es war ja auch klar, dass jetzt irgendeine Bootsmesse oder was halt kommt und das geräumt werden muss, aber vielleicht wird das dann auch einfach als gegeben erstmal hingenommen. Das ist so ein bisschen unklar. Ja. Genau, aber vielleicht wiegt man sich eben in Hamburg weiterhin Ruhe, weil es eben nicht Niederau ist. Wir haben also dieses Wochenende wieder einen weiteren Ort in Sachsen vom Namen her kennengelernt. Wollen wir noch mal kurz da über die gestrigen Zustände sprechen? Du hast es schon kurz angedeutet.
Ja, wir hatten eben, du hast den Zynismus ja schon gesagt und wir hatten es eben in der Vorbesprechung schon gemacht, wir können bald mal so Stadt, Land, Fluss spielen mit Orten, die wir durch rassistische Mobilisierungen kennengelernt haben. Wahrscheinlich auch nur aus Sachsen kriegen wir ein Alphabet mittlerweile vor. Niederau, das ist so ein kleines Kaff in der Nähe von Meißen. Meißen ist ja auch so eine Rassistin-Großstadt. In Niederau ist das besonders Eklige, dass da in der Organisation der Proteste oder in dieser Bürger-Inni, die da am größten Teil am Start ist, sowohl, ich glaube, der Bürgermeister als auch so Pegida-Führungskräfte am Start sind. Gestern Nacht waren wohl um die 150 Rassistinnen um das Gelände unterwegs, hatten Autos, um Blockaden der Straße zu vollziehen und diskutierten teilweise offen auf der Straße schon darüber, wie sie später diese Unterkunft blockieren oder angreifen wollen. Hammer sind auch mehrfach zu dem Bauzaun, der das Gelände traditionell umzäunt, gegangen, haben versucht, den zu erklimmen in Teilen. Es waren lächerliche 5 oder 8 Polizistinnen dort, habe ich gelesen. Mhm. Final kamen keine Busse mit Geflüchteten, deswegen das dann auch relativ ruhig noch dafür blieb, für das Potenzial, was dort war. Dafür wurde aber ein Auto aus Leipzig mit Journalistinnen angegriffen. Soweit mein Wissensstand. Jetzt gibt es für heute eine Mobilisierung, dorthin zu fahren. Es gibt mittlerweile eine antirassistische Kundgebung und gerade eben ging auf Twitter rum, dass mit heute auch wohl relativ viel Polizei da sein soll.
Okay, das heißt also im Grunde momentan jedes Wochenende ein neuer Ort hier. Für Hamburg ist Sachsen relativ weit weg. Was nicht so weit weg ist, ist Mecklenburg-Vorpommern, wo es wöchentlich auch mehrere rechte Aufmärsche inzwischen gibt und auch pogromartige Stimmung wird zum Beispiel aus Schwerin berichtet. Es ist also nicht so, dass man seine Augen dann nur nach Sachsen lenken kann, sondern eben auch...
Ich habe das eben rübergeschoben gekriegt. In Bremen gab es gestern einen Brandanschlag auf eine Geflüchtetenunterkunft, auf Zeltunterkunft in Bremen-Nord.
Okay, also das heißt auch in Hinfahrnähe für Hamburger und Hamburgerinnen.
Ja.
Das ist die Woche und ist das Wochenende eben in Deutschland momentan. Und darüber kann eben auch nicht hinwegtäuschen, wenn mal Dinge ganz okay laufen.
Ja.
Genau. Gut, dann bedanke ich mich bei dir fürs Interview und ich bedanke mich auch, dass ihr diese Kundgebung gemacht habt und den Jungle World Text geschrieben habt. Das sind immer sehr wertvolle Anregungen. Deswegen reden wir auch hier regelmäßig in dieser Sendung. Vielen Dank.
Ja, immer gerne. Wie so oft bleibt mir natürlich am Ende zu sagen, wenn ihr das alles lesen wollt, ihr findet das entweder bei Facebook, wir heißen Deutschland Demobilisieren, wenn ihr das bei Facebook in die Suche eintippt, findet ihr unsere Seite, oder auf unserem Blog deutschlanddemobilisieren.wordpress.com. Da könnt ihr die Sachen alle nachlesen, auch die Redebeiträge der anderen Gruppen, das ist vor allem die Antifa Friedrichshain, mit denen wir zusammen diese Geschichte gemacht haben, werdet ihr dort auch finden zum Nachlesen. Und Forderungen, die wir als Antwort auf die Asylgesetzverschärfung entwickelt haben, sind dort auch auf Englisch und Deutsch zum Weiterverteilen runterzuladen. Vielen Dank fürs Gespräch. Wir freuen uns immer, wenn wir in irgendeiner Form in die Auseinandersetzung auch mit der Öffentlichkeit und mit anderen linken Gruppen kommen. Deswegen auch der Aufruf, wir freuen uns sehr, gerade auf diesen Disco-Text, den wir jetzt gerade in der Jungle World geschrieben haben, auf kritische Anmerkungen, Unterstützung oder Ablehnung. Schickt uns das alles gern rüber. Genau, und wir hören, befürchte ich, ja auch in dieser Sendung noch wieder voneinander.
Ja, in der Tat. Also dann, vielen Dank.
Okay, tschüss. Alles Liebe nach Hamburg.
Ja, vielen Gruß. Und das war es in dieser Woche mit Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Bleibt nur noch anzumerken, dass es ab November wohl einen neuen Bundestagsuntersuchungsausschuss geben wird. Das bleibt also spannend und auch der Prozess in München läuft jetzt nach der Sommerpause wieder. Beides Themen, die uns sicherlich in den nächsten Sendungen beschäftigen werden. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.